Breitband Topic.
Wenn ein Politiker in grauer Vorzeit zurücktreten musste, lag das vielleicht an einer Spendenaffäre, einer außerehelichen Beziehung oder anderem politisch untragbarem Fehlverhalten. Heutzutage sehen die Skandale aber anders aus. Da stolpern Politiker vor allem über aberkannte Doktortitel.
Und Anlass sind da oft Plagiatsjäger, die sich im Netz zusammentun, um Doktorarbeiten politisch wichtiger Personen auf falsche Verwendung fremder Texte zu überprüfen. André Zantow mit einem kurzen Überblick über die Geschichte der Plagg-Kultur, die so alt noch gar nicht ist. 2 Jahre ist es nämlich erst her, dass die Plagiatsjäger zum ersten Mal auftauchten.
In der Doktorarbeit von Karl Theodor zu Guttenberg soll es 24 Plagiatsstellen geben, schreibt hier die Süddeutsche. Mal sehen, wie viel ich finde.
Februar 2011. Die Jagd beginnt. Mehrere Menschen wollen auf eigene Faust den damaligen Verteidigungsminister überführen. Sie schließen sich auf dem Guttenplagg-Wiki zusammen und wühlen sich schneller als jede journalistische Redaktion durch die 393 Seiten. In über 90% der Doktorarbeit weisen sie Plagiate nach. Guttenberg muss zurücktreten, Guttenplagg erhält den Grimme Online Award.
Wer sich für die Politik entscheidet, darf kein Mitleid erwarten. Und das würde ich auch nicht in Anspruch nehmen.
Guttenberg bleibt kein Einzelfall. In Deutschland bricht das Jagdfieber aus. Auch die Unternehmerin Veronika Sass, Tochter von Edmund Stoiber, wird überführt und zur Namensgeberin des Vroni-Plagg. Sie verliert ihren Doktortitel. 7 Politiker ebenso, darunter die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Silvana Koch-Marin. Alles aufgrund meist anonymer Plagiatsjäger. Nur wenige treten in die Öffentlichkeit, wie Deborah Weber-Wulff, Medieninformatikerin an der HTW Berlin.
Wir brauchen Transparenz. Die Doktorarbeiten müssen alle in Open Access, online, digital durchsuchbar zur Verfügung stehen, damit nachfolgende Generationen nicht so einfach übernehmen können, was sie wissen, das fällt denn erst recht auf.
Ein Plagiat ist aber nicht wie jedes andere. Es gibt eine Grauzone. Im falscher Wahn sind sich die Mitglieder des Vroni-Plaggs nicht einig.
Es war klar, es ist nicht schön gearbeitet worden. Aber ob es dazu gereicht hatte, jetzt also richtig durchzuziehen, da könnten wir uns nicht dazu durchringen. Aber in der Diskussion war klar, dass einzelne Mitglieder durchaus die Möglichkeit sahen, die wollten es gerne in Alleingang veröffentlichen und das haben sie jetzt gemacht.
Die Uni Düsseldorf leitet eine Prüfung ein, Annette Schawan tritt zurück. Inzwischen sind solche Skandale ein Geschäft geworden. Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder lässt sich auf dem Politplagg dafür bezahlen, die Doktorarbeiten von Politikern zu durchleuchten. Einen neuen Fokus schafft das Lobbyplagg. Die Macher wollen prüfen, welche EU-Politiker die Vorschläge von Lobbyisten 1:1 in Gesetzestext übernommen haben. Auch Journalisten werden geprüft. Wer von wo abschreibt, erfährt man unter dem britischen Portal journalism.com. Dort liest man zum Beispiel, dass die BBC in einem Text 20% aus einer Polizeipressemeldung übernommen hat. Eine neue Kultur des Plagiate-Aufspürens greift um sich. Aber wann ist sie sinnvoll? Wo kann sie mehr Transparenz in gesellschaftliche und politische Vorgänge bringen? Und wo dient sie nur als Vorwand zum Anschwärzen?
Ja, Fragen, die sich vor allem deshalb stellen, weil die Jagd nach Plagiaten zum festen Bestandteil unserer politischen Kultur zu werden scheint. Beispiel Johanna Wanker, gerade ist sie neue Bildungsministerin geworden. Prompt wurde angekündigt, dass auch ihre Dissertation von Plagiatsjägern unter die Lupe genommen werden soll. Welche Folgen diese Plagiatsjägerei für unsere Demokratie hat, darüber haben wir mit Professor Wolfgang Donsbach gesprochen.
Der ist Leiter des Instituts für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden und beschäftigt sich mit Plagiaten in wissenschaftlichen Arbeiten. Das nicht nur theoretisch, muss man dazu sagen, denn auch an seinem Institut gab es schon einen sehr umstrittenen Plagiatsfall. Unsere erste Frage an ihn war scheinbar ganz einfach. Wann ist ein Plagiat eigentlich ein Plagiat?
Ich glaube, das ist ein großes Problem der Diskussionen, die wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich seit Gutenberg haben, dass man in der Öffentlichkeit davon ausgeht, dass ein Plagiat eindeutig identifizierbar ist. Was wir haben, ist eine ganz breite Skala von wissenschaftlichem Fehlverhalten. Also es beginnt natürlich bei einer astreinen Arbeit bis hin dann zu einem Vollplagiat. Und die Wissenschaft hat bisher, das muss man ihr sicherlich vorwerfen, sich nicht die Mühe gemacht, das eindeutig zu definieren. Es gibt keine klaren Kriterienkataloge und ich glaube, das ist eine der, sagen wir mal, heilvollen Resultate der jetzigen Diskussion, dass man daran gehen wird.
Das heißt, wann wird denn von einem Plagiat wirklich gesprochen? Ist es der Moment, wenn die Volksseele überkocht oder wenn eine bestimmte kritische Masse sagt, so, das ist jetzt ein Plagiat?
Ja, in der Öffentlichkeit wird das so wahrgenommen. Sie können natürlich jeden skandalisieren und sagen, der hat ein Plagiat gemacht. Sie können das mit meiner Dissertation oder Habilitation machen und dann ist es erstmal in der Öffentlichkeit ein Plagiat. Die Frage ist, ist es im wissenschaftlichen Sinn ein Plagiat? Und das Ganze wird eben in der Differenziertheit in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. Kann es auch gar nicht, weil das selbst für die Wissenschaft eine schwierige Aufgabe ist und die Fachkulturen sich dabei unterscheiden, sich auch in der Zeit, dass sich verändert. Das haben wir als Argument erlebt in dem Fall Schaban, dass man gesagt hat, ja, damals war es anders. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Und dann ist eben das Totschlagargument oder sagen wir mal die Wasserscheide für mich und auch für alle anderen Beobachter ist eine Motivation zur Täuschung erkennbar. Also hat die Person wirklich absichtsvoll versucht, fremdes geistiges Eigentum als ein eigenes darzustellen. Alles andere sind dann eben handwerkliche Fehler von schwererer oder minder schwerer Art.
Wie bewerten Sie das eigentlich? Ist das die Lust am reinen Skandal, wenn man mal auf Politiker guckt, die da untersucht werden bezüglich ihrer Dissertationen, will man den Skandal forcieren, weil man, weil es viel zu kompliziert wäre, politische Aktivitäten genau zu durchleuchten und zu bewerten?
Ich glaube, es hat sehr viel auch mit Parteipolitik zu tun, wenn man jetzt mal Broniplack und jetzt Politplack ansieht von Martin Heidingsfelder. Da sind ja ganz klare parteipolitische Interessen dahinter. Und ich glaube, das, was jetzt auf diesem Politplack passiert, das wird auch genau zuzuordnen sein. Da sind jetzt zwar alle Bundestagskandidaten von allen Parteien aufgelistet, die neu in den Bundestag wollen, aber das wird immer dann die jeweilige politische Gegenseite sein, die dort dann Geld gibt, damit man die Arbeit untersucht, weil man dem politischen Gegner schaden will. Also das hat schon einen sehr politischen Hintergrund, dass man es gerade mit Politikern macht. Die Motivation ist sehr eindeutig erkennbar bei den Fällen, die wir in der Vergangenheit hatten, dass man bestimmten politischen Richtungen schaden will, und zwar in alle Richtungen.
Jetzt haben Sie also gerade schon erklärt, um zu beurteilen, ob etwas ein Plagiat ist, in dem Sinne, dass man es angreifen müsste, gehört jede Menge Kontext dazu. Diese Plagiatsplattform, diese Aufdeckungsplattform, die können also nur technisch helfen und zeigen, okay, die Textstelle gleicht auch der anderen Textstelle. Halten Sie das trotzdem für ein hilfreiches Instrument?
Also ich glaube nicht, dass diese Portale sehr hilfreich sind, weil sie verführen natürlich dazu, dass man, ich sag's mal, knallhart denunziert, dass man irgendjemanden, den man nicht mag, den man auf dem Kicker hat, aus welchen Gründen auch immer, anschwärzt zunächst einmal und dann die Maschinerie ins Rollen bringt und eigentlich kein wissenschaftliches Interesse dahinter sein muss. Das ist ja auch interessant, dass sich das alles gegen Politiker richtet. Warum eigentlich nur gegen die? Man könnte ja auch sagen, man nimmt jetzt mal Journalisten auf den Kicker. Die sind ja auch der öffentlichen Aufgabe verpflichtet und insofern genauso ein wichtiger Beruf wie Politiker. Und jetzt fangen wir an, deren Diplom und Magister Arbeiten mal zu überprüfen. Also es hat so etwas Hexenjagd-ähnliches für mich und befindet sich damit in einem Bereich, in dem ich eigentlich diese doch sehr ernsthafte Tätigkeit, nämlich die wissenschaftliche Qualität von Arbeiten zu überprüfen, nicht gerne sehen möchte.
Aber es gibt ja in der Wissenschaft auch das sogenannte Peer Review. Also es wird nur veröffentlicht, was gestandene Wissenschaftler gegengelesen und geprüft haben. Und wenn wir uns jetzt die Aufdeckungen bis heute anschauen, scheint das ja aber auch nicht richtig zu funktionieren.
Das ist richtig. Es gibt übrigens nicht nur das Peer-Review-Verfahren. Sie können natürlich auch wissenschaftliche Texte ohne Peer-Review-Verfahren veröffentlichen. Auch das ist wieder von Fachkultur zu Fachkultur verschieden. Aber die wirklich wichtigen Veröffentlichungen, das sind solche, die diesen Prozess durchlaufen haben. Aber da ist man eigentlich überfordert, auch als Gutachter. Ich selbst gutachte für mindestens 10 internationale Fachzeitschriften. Und wenn ich jetzt mir die Mühe machen würde, jeden einzelnen Satz zu überprüfen, daraufhin, ob der schon mal woanders gestanden hat, dann hätte ich einfach viel zu viel zu tun. Und ich unterstelle es auch zunächst einmal nicht, wenn ein Kollege etwas einreicht bei einer Fachzeitschrift und ich bekomme das auf den Tisch. Und dann unterstelle ich zunächst nicht, dass das eine Täuschung ist, dass da jemand sich versucht, mit fremden Federn zu schmücken. Also das hat einen gewissen Vertrauensvorschuss zunächst einmal. Und ich glaube, dass diese Kultur, dass man Vertrauensvorschuss gibt, auch etwas Bewahrenswertes ist. Und wenn wir sozusagen standardmäßig alles erst einmal in Frage stellen, auch ob das in der Wissenschaft ist oder in der Politik, ich glaube, dann verlieren wir so etwas, was man soziales Kapital nennen kann. Also das Vertrauen unter den Menschen, egal jetzt in welchen Bereichen. Und das würde, glaube ich, unsere Gesellschaft nicht besser machen.
Jetzt wird diese Art und Weise, Textidentitäten zu überprüfen, auch angewandt seit neuestem für Gesetzestexte, bei Lobbyplug zum Beispiel. Was halten Sie denn da von der Umsetzung dieser Idee?
Das sehe ich anders, weil hier nicht Einzelpersonen aufs Korn genommen werden. Ich glaube, die Gesellschaft, die Öffentlichkeit hat schon ein Interesse daran, ob sich bei bestimmten Gesetzen die Interessen bestimmter Lobbygruppen niedergeschlagen haben. Dass sich solche Interessen niederschlagen von Lobbygruppen, ist ja eine absolut legitime Angelegenheit. Aber für mich wäre das schon ein Zeichen von Transparenz, wenn ich wüsste, dass bestimmte Gruppen sich etwas stärker vielleicht in dem Gesetz verwirklicht haben als andere. Und da denke ich, kann das durchaus eine demokratisch heilsame Funktion sein, die solche Gruppen haben, weil eben auch nicht die Einzelpersonen, sondern eben Organisationen, Interessensgruppen dort untersucht werden. Und dann hat es nicht dieses Denunziatorische. Da wäre es eben eine Offenlegung von Machtverhältnissen, von Einflussverhältnissen bei Gesetzestexten.
Professor Wolfgang Dosbach von der TU Dresden war das. Der Online-Plagiatsjäger im wissenschaftlichen Bereich zwar skeptisch sieht, aber ein Lobby-Plug für eine gute Idee hält. Was genau hinter dieser Idee steckt und wofür das Online-Plagiat, für die Online-Plagiatsjagd noch nützlich sein könnte, das besprechen wir gleich hier bei Breitband. Und wir machen weiter mit unserem Topic, nämlich wie Plagiatsjäger Doktorarbeiten von Politikern mit Hilfe des Internets untersuchen. Das haben wir schon geklärt. Aber die Idee, Texte mit Hilfe technischer Hilfsmittel auf Stellen zu untersuchen, die aus anderen Quellen stammen, wird seit neuestem auch für Gesetzestexte angewendet, im sogenannten Lobby-Plug. Der österreichische Jurastudent Max Schrems, der Journalist Richard Gutjahr und eine Gruppe von Datenjournalisten wollen mit dieser Plattform einem offenen Geheimnis nachgehen, nämlich dem, dass Gesetzgebung von Lobbyisten beeinflusst wird.
Und das erste Projekt ist da die EU-Datenschutzreform. Lobbyplug soll die Formulierungsvorschläge von Lobbyisten und die Änderungsvorschläge von EU-Parlamentariern miteinander vergleichen. Unser Kollege Frank Steiner hat sich mit der Plattform beschäftigt. Gibt es da jetzt schon Beispiele für Einflussnahmen durch Lobbyisten, die aufgedeckt wurden?
Ja, hallo erstmal. Ja, es gibt dafür tatsächlich schon Beispiele. Lobbyplug dokumentiert eine Vielzahl an Übernahmen durch Abgeordnete, die zum Beispiel im Verbraucherschutz und Binnenmarkt oder im Justizausschuss des Europaparlaments sitzen. So hat zum Beispiel der britische Abgeordnete Malcolm Harbour eine Vorlage der US-Außenhandelskammer, der American Chamber of Commerce, als einen seiner Änderungsvorschläge für die Datenschutzreform wortwörtlich übernommen. Die deutsche CDU-Abgeordnete Angelika Niebler, ein Wunsch des Online-Versandhändlers Amazon.
Was zeigt uns denn Lobbyplug nun Neues über die Verquickung von Lobbyismus und EU-Entscheidungen?
Also auf den allerersten Blick zeigt einem Lobbyplug erstmal wenig wirklich Neues. Lobbyismus, also politische Interessenvertretung, findet ja überall und bei jeder Regierung und bei jedem Parlament statt, auch auf EU-Ebene. Das muss auch so sein, denn wenn niemand seine Standpunkte den politischen Entscheidern darlegen dürfte, dann würden Politiker im luftleeren Raum agieren und jeder von uns würde sich dann beschweren, dass Gesetze alle an der Praxis vorbeigehen. Was Lobbyplug EU aber tatsächlich zeigt, ist, wie ungeniert und ohne jede Änderung manche Abgeordnete für die Wünsche ganz bestimmter Interessengruppen einstehen und deren Texte eins zu eins in Gesetze übernehmen möchten.
Wir können also mal festhalten, Lobbyismus per se ist nicht problematisch. Jetzt hat der Datenjournalist Marco Mass gesagt, vielleicht könnte Lobbyplug so eine Art Beipackzettel für Gesetze werden, aber würde das wirklich irgendwas ändern?
Naja, also wenn Interessenvertretung denn sein muss und davon kann man eigentlich ausgehen, dann muss sie erstmal nachvollziehbar sein. Auch gegen eine Übernahme konkreter Formulierungsvorschläge spricht nicht automatisch was. Allerdings muss klar gekennzeichnet sein, woher diese kommen und warum sie von den Abgeordneten eigentlich für gut befunden wurden und dass diese einfach ohne jede eigene Leistung der Abgeordneten die Positionen von Interessengruppen per Copy und Paste übernehmen, das ist natürlich höchst kritisch. Manche sprechen hier gleich von Lobby und Paste. Dafür sind eigentlich weder Parlamentarier noch ihre Mitarbeiter vonnöten.
Welche Tools gibt es eigentlich noch? Wo wird sonst noch durch technische Entwicklungen Transparenz in diesem Bereich erzeugt?
Also die EU-Gesetzgebung ist tatsächlich, was den elektronischen Zugriff auf ihre Gesetzgebungsverfahren, aber auch alles, was davor liegt, die Anhörungsverfahren und so weiter, wesentlich weiter als die Bundesrepublik das ist. Viele der relevanten Dokumente werden von vornherein digital veröffentlicht und sind damit grundsätzlich zugänglich. Weil das so ist und die EU-Institutionen teilweise eigene Schnittstellen zu ihren elektronischen Verwaltungssystemen anbieten, können dann andere damit weiterarbeiten. Parltrack zum Beispiel, das ist eine Seite, die den Stand eines Gesetzgebungsverfahrens im Europaparlament feinsäuberlich dokumentiert und voraussichtliche Beratungstermine zeigt. Auch Seiten wie Abgeordnetenwatch versuchen durch die öffentliche Dokumentation von Bürgerfragen und Abgeordnetenantworten klarer herauszuarbeiten, wer eigentlich für was steht. Für den Bereich speziell der Netzpolitik führt die französische Initiative La Quadrature du Net ein politisches Online-Gedächtnis, das das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten zu wichtigen netzpolitischen Fragen dokumentiert.
Da könnte man jetzt Hurra schreien und denken, eine Erweiterung der Demokratie, alles wird gut. Mhm. Ist das tatsächlich der Fall?
Also natürlich ist es eine Erweiterung der Demokratie um weitere Tools, aber man sollte sie nicht überschätzen. Sie können nicht allein für mehr Demokratie sorgen. Sie sind allerdings ein wertvolles Hilfsmittel, um in dem Dschungel an Zuständigkeiten, in diesen ganzen parallel stattfindenden Verfahren und Prozessen auf den verschiedenen Ebenen, wie eben Europäische Union und Bundesrepublik, noch annähernd den Durchblick zu behalten.
Jetzt könnte man sich auch vorstellen, wenn jetzt sozusagen die Einreichungen und die Gesetzestexte miteinander verglichen werden, dann wird die Lobbyarbeit nochmal eine Stufe ins Hinterzimmer verlegt und die Änderungen werden vorher ein bisschen umformuliert. Wird es dann nicht wieder einfach nur genau andere Sphären geben, die dann nicht bei Lobbyplug überprüfbar sind?
Naja, auf der einen Seite kann man das natürlich denken, aber letzten Endes glaube ich das nicht so sehr. Denn wer bislang unsichtbar lobbyieren will, der kann das ja alles auch heute schon tun. Er muss ja eben nicht seine Dokumente in irgendeiner Form einreichen. Die digitalen Elemente bringen ja auch eigentlich gar nicht die Interessenvertreter, sondern die Abgeordneten in Erklärungsnot. Wenn aber künftig jemand, der fachlich bisher kaum aufgefallen ist, aus heiterem Himmel plötzlich sehr konkrete und ausformulierte Änderungen vorschlägt, wird er immer als potenzieller Lobbyist der Interessen Dritter verdächtigt werden. Und wenn er dann nicht nachvollziehbar macht, wessen Interessen er vertritt, wird er hier mittelfristig mehr Probleme haben als diejenigen, die offen sagen, wessen politische Wünsche sie erfüllen. Denn ob das gut ist, das kann ja dann wieder der Bürger an der Urne entscheiden.
Bleibt also noch spannend. Jetzt haben wir es also schon bei Doktorarbeiten, jetzt auch bei Gesetzestexten, die Plagiatsjäger-Portale. Zum Abschluss vielleicht einen kleinen Blick in die Plagiatsjäger-Kristallkugel. Erwartet uns da vielleicht noch mehr in anderen Bereichen?
Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in einigen anderen Bereichen noch einiges an Plagiatsjägern oder zumindest vergleichbaren Mechanismen sehen werden. Es gibt eine Menge Bereiche, in denen mehr Transparenz zumindest sicherlich einiges helfen würde. Denken wir zum Beispiel mal an das Gesundheitswesen und die Frage, warum welche Ärzte eigentlich was verschreiben, an die Verträge für öffentliche Großbaustellen. Auch das ist ja etwas, was sehr gerne geheim gehalten wird. Oder an Schleichwerbung in Fernsehsendungen. Auch da gab es ja die ein oder andere Überraschung in den letzten Monaten. Überall dort wäre Transparenz auf jeden Fall mehr wert.
Da bräuchten wir also vielleicht demnächst eine Plagiatsjäger-App für unsere Smartphones. Falk Steiner war das über Lobbyplug.